ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio. Mit True Wealth investierst du einfach, transparent und kosteneffizient. Das Wertschriftendepot im Namen des Kindes gibt es schon ab einer Anlagesumme von 1'000 Franken. Start jetzt mit True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» – Hektik ums Hantavirus.
We begin the day with countries around the world monitoring and quarantining passengers evacuated from a cruise ship hit by a deadly hantavirus.
Das Hantavirus.
Hantavirus.
Hantavirus. Qu'est-ce qu'on sait de l'hantavirus?
Seit ein paar Wochen redet plötzlich alles über das Hantavirus. Auslöser ist ein holländisches Kreuzfahrtschiff. Auf dem haben sich mehrere Personen mit dem Virus infiziert. Einige sind in der Folge gestorben. Seither macht das Virus weltweit Schlagzeilen. Auch in der Schweiz. Viele sind auch Schweizer Passagiere auf dem Schiff und haben sich angesteckt.
Derweil hat das Virus nun auch die Schweiz erreicht. Ein Passagier, der bereits Ende April zurückkehrte, wird derzeit in Zürich behandelt.
Bei vielen löst das alles ein unschönes Déjà-vu aus. Obwohl das Hantavirus weder neu noch außergewöhnlich gefährlich ist. Woher kommt es überhaupt? Wer muss sich warum Sorgen machen? Und sind wir alle seit Corona übervorsichtig geworden? Über diese Fragen reden wir heute mit Anke Vosgrin, der Leiterin des Wissensressorts. Anke ist zu Gast für eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Arecker. Hoi, Anke.
Hoi, Alex.
Es ist jetzt etwa gute Woche her, da ist auf zahlreichen Handys ein Push aufgeleuchtet.
Hantavirus in der Schweiz. Im Universitätsspital Zürich liegt ein Patient, der auf dem Kreuzfahrtschiff MV Onius war.
Ich muss zugeben, mir ist ganz kurz ein bisschen mulmig geworden. Ist mir da als Wissenschaftsjournalistin ein bisschen abgehärtet?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich finde es erstmal interessant, als ich das gelesen habe, Hantavirus, dachte ich auch mal, was war das nochmal? Und natürlich habe ich mir dann erstmal angeschaut, was war nochmal das Hantavirus? Und dann denke ich dann erstmal, oh, das ist interessant. Da will die Leserschaft ganz sicher und unsere Hörerschaft mehr darüber wissen. Und dann ist eine Aufklärung wichtig, finde ich auch, dass wir das wirklich gut machen. Und klar, dann kommt einem sofort die Erinnerung an die Corona-Pandemie und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, auch wenn vielleicht manche sagen, Hantavirus, hat nie was gehört, ist nicht so wichtig, dass man sagt, doch, wir schauen da nochmal genauer hin.
Klären wir das vielleicht gerade am Anfang an. Ist das Hantavirus gefährlich und wenn ja, für wer?
Also eine Infektion mit dem Hantavirus möchte man eigentlich nicht haben. Es gibt verschiedene Typen und wir sprechen jetzt heute hier hauptsächlich über das Andes-Hantavirus, das nur in Chile und Argentinien vorkommt. Aber dieser Typ ist gefährlich für Menschen, die sich infiziert haben. Man sieht das auch daran, die WHO schätzt den Ausbruch als ernst ein. Sie sagt aber dennoch, es besteht keine Gefahr für die weltweite Bevölkerung. Das ist schon mal gut zu wissen. Das Hantavirus ist also definitiv kein SARS-CoV-2, also das Coronavirus, was uns während der Pandemie so beschäftigt hat. Die bekannte Epidemiologin von der WHO ordnet das nochmal ein und sagt, es ist ein Ausbruch auf einem Schiff. Und es verbreitet sich eben nicht so rasant wie die Coronaviren, das ist schon mal gut zu wissen, auch beruhigend. Es überträgt sich von Mensch zu Mensch, aber sehr selten. Wir kommen, glaube ich, nochmal zu den Hantaviren ein bisschen genauer.
Genau, aber was ist das für ein Virus? Kannst du ein bisschen sagen, woher das kommt und warum es überhaupt so heißt?
Eben das Hantavirus, das ist wohl erstmals in den 1950er Jahren überhaupt erkannt worden. Das war im Koreakrieg. Da haben sich 3000 Soldaten infiziert und sind schwer erkrankt nach diesen Infektionen. Und dann schaut man genauer hin, was war das? Und dann hat man dieses Virus gefunden und hat es nach dem koreanischen Grenzfluss Hantan benannt. So kommt es also zu dem Namen Hantavirus, so wie auch das Ebola-Virus nach dem Fluss Ebola benannt wurde. Die Übertragung auf den Menschen findet normalerweise und in den meisten Fällen der Hantaviren durch infizierte Nagetiere statt, also über Mäuse und Ratten. Und die scheiden das Virus mit dem Kot und mit dem Urin aus. Und der Kot und Urin, der kann dann trocknen. Das heißt, es ist dann in dem Sand oder in Staub oder so, sind diese Viruspartikel noch vorhanden. Und dann wird es eigentlich gefährlich für den Menschen, weil meistens ist die Übertragung nicht, dadurch kann auch passieren, dass ein Nagetier einen Menschen beißt, ist aber sehr ungewöhnlich, sondern eher, dass man wirklich dann diesen Staub, dieses mit den getrockneten Viruspartikeln einatmet. Und so kann es zu einer Infektion kommen, von Nagetiere auf den Mensch. Das Hantavirus, das kommt weltweit vor, überall. Das gibt es auch in der Schweiz. Es ist aber sehr wichtig zu sagen, hier haben wir eine andere Variante, einen anderen Typ von dem Hantavirus, also nicht das, über das wir heute reden. Und in der Schweiz ist es extrem selten, dass sich Leute direkt von Nagetieren anstecken, infizieren. Das kommt in 0 bis 6 Fällen pro Jahr vor. Und es ist eine meldepflichtige Krankheit, deswegen weiß man, wie viel oder beziehungsweise wie wenig das wirklich sind. Und es gibt eben nur diese eine bekannte Variante, die sich von Mensch zu Mensch überträgt, und das ist das Andes-Hunter-Virus.
Wie überträgt sich denn das?
Ja, da braucht es eben engen Kontakt von Mensch zu Mensch. Es ist jetzt nicht so wie beim AIDS-Virus, was ja über Körperflüssigkeiten übertragen wird. Es reicht schon, wenn man sehr dicht zusammen ist, wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber es ist eben nicht so wie beim Coronavirus, dass man in einen Raum reinkommt, wo noch Partikel sind, wo man dann später noch sich anstecken kann oder so. Also es ist so ein bisschen was dazwischen, aber eben ein bisschen beruhigender auch, dass es nicht ganz so schnell übertragbar ist. Also wir reden ja jetzt von dieser Variante oder diesem Typ, der in Argentinien und Chile vorkommt. Und da kann man davon ausgehen, dass da pro Jahr 100 bis 300 Infektionen stattfinden, also von dem Nagetier zum Mensch. Und es ist bekannt, dass es sich von Mensch zu Mensch überträgt, selten. Und man hat da 3 Fälle angeschaut, von denen man die Übertragung von Mensch zu Mensch sagt. Und das sind sogenannte Superspreader-Events. Das klingt jetzt erstmal total dramatisch.
Also man kennt es von der Trillerpfeife, glaube
ich. Ja, also eben, wir haben ja auch mal von Superspreadern geredet. Aber da haben sie mal genau angeschaut zwischen 2018 und 2019. Da gab es eben diese 3 Fälle von Personen, die mit dem Andes-Virus infiziert waren. Und bei dem einen weiß man, der ist auf eine Geburtstagsfeier gegangen mit 100 Personen, war 90 Minuten dort und hat in der Zeit die 5 Personen, die eng bei ihm standen, angesteckt. Das war ein so ein Superspreader-Event. Ein anderer Event war, zweite Person, die hat ein reges Sozialleben gehabt, viel Kontakt zu anderen Leuten und hat daraufhin 6 weitere angesteckt. Und das war dann sehr tragisch. Der Mann ist gestorben. Und bei der Totenwache, die seine Frau dann gehalten hat, die Frau war in der Zwischenzeit infiziert und hat bei der Totenwache 10 weitere Personen angesteckt. Das sind so diese 3 Fälle von Mensch-zu-Mensch-Übertragung, die wissenschaftlich dokumentiert sind, also in Argentinien, Chile, die da aufgetreten sind. Und da kann man sagen, dass von diesen 34 infizierten Personen 11 gestorben sind in dem Fall.
Was sind die Folgen von einer Infektion?
Die Symptome sind zunächst erstmal ähnlich wie bei einer Grippe oder wie bei einem grippalen Infekt. Also dieses Müdesein, Unwohlsein, Gliederschmerzen, Fieber, Erkältungssymptome. Und das ist auch jetzt, wenn man Patienten jetzt nachverfolgen will, das ist irgendwie schwierig, hat er jetzt Hunter oder die oder nicht, weil diese unspezifischen Symptome, das ist der Beginn. Wenn es dann aber wirklich Hunter ist, dann kommt es in dem Fall von dem Andes-Virus, da geht es auf die Lunge und aufs Herz-Kreislauf-System und dann wird es gefährlich. Das kann eben die Lunge- und Herz-Kreislauf-System zerstören. Und diese Viren, die machen auch das hämorrhagische Fieber. Das ist ganz gruselig. Da werden die Gefäße durchlässig. Da kann es dann zu Multiorganversagen kommen. Also zu diesen Viren gehören dann auch Ebola-Viren zum Beispiel. Also das ist dann eben sehr tödlich. Und bei diesem Andes-Typ, da liegt die Todesrate, schätzt man, bei 20 bis 40%. Also das heißt, 2 bis 4 Leuten von 10 sterben daran. Und bei den europäischen Arten ist es ein bisschen anders. Also die Hantaviren, habe ich ja gesagt, gibt es weltweit, eben auch in Europa, auch in der Schweiz. Und bei denen ist es so, da kommt es viel seltener zu Todesfällen. Und zwar so in 3 bis 5 Fällen von 1000. Also 3 bis 5 infizierte Personen von 1000 sterben daran. Und was noch wichtig zu sagen ist, warum das so gefährlich ist oder warum wir jetzt auch genau hinschauen, auch die WHO genau hinschaut, es gibt keine Therapie. Also bei Viruserkrankungen ist es oft so, da werden die Symptome behandelt und es gibt keine Impfung. Also dazu ist es einfach zu selten.
Ist es denn, abgesehen von diesen Déjà-vus, ein Coronavirus in irgendeiner Form ähnlich?
Gut, was ähnlich ist, es gehört zu den RNA-Viren. Also RNA ist das Erbgut. Wir Menschen haben ja DNA als Erbgut. Viren können auch RNA als Erbgut haben. Das heißt, dieses RNA-Erbgut ist recht wandelfähig. Eben das haben wir beim Coronavirus erlebt. Also Coronavirus ist auch ein RNA-Virus. Influenza ist ein RNA-Virus. Ebola, Tollwutviren. Das zeigt aber auch schon, diese Gruppe der Viren ist sehr heterogen, sehr vielfältig. Man kann also nicht von einem Virus, wie jetzt von Corona oder Tollwut, auf das Hunter-Virus schließen. Es heißt jetzt einfach, dass es sein kann, dass die RNA sich verändert. Und da wird jetzt genau hingeschaut. Es wird jetzt überprüft, wie die Sequenz aussieht. Also Sequenz kennen wir vielleicht noch von Corona, da wurde das Erbgut ganz genau analysiert, jeder Baustein des Erbguts. Und aktuell wird jetzt geguckt, ob das Erbgut in dem Andes-Hunter-Virus sich verändert hat zu den Sequenzen, die man kennt, also die Nagetiere in Argentinien und Chile befallen. Und da hat Isabella Eckerle, die Virologin vom Unispital Genf, hat jetzt gerade letzte Woche die erste Patientensequenz veröffentlicht und ist eigentlich beruhigt. Es sind keine besorgniserregenden Veränderungen drin. Besorgniserregend wäre jetzt, wenn man da Sequenzen sieht, wo man denkt, oh, das Virus kann jetzt schneller von Mensch zu Mensch übertragen werden. Das wäre natürlich dann besorgniserregender und das ist nicht so. Und was auch sehr wichtig ist, dass die Expertinnen und Experten davon ausgehen, dass das nicht passieren wird. Und was noch wichtig ist, wenn man jetzt nochmal vergleicht, du hast ja gefragt, Vergleich zum Coronavirus. Die Hunter-Viren sind keine respiratorischen Viren. Also das sind eben die, die wirklich durch Tröpfcheninfektionen und sofort auf die Atemwege gehen. Ich habe es auch schon gesagt, die Lunge ist beteiligt, aber es ist nicht so leicht übertragbar wie eben Corona- und Influenza-Viren. Wie wir schon gesagt haben, Mensch-zu-Mensch-Ansteckung ist eher die Ausnahme und braucht eben diesen engen Kontakt.
Ab wann ist denn jemand, wo sich infiziert hat, ansteckend?
Also das ist noch beruhigend im Vergleich zum Coronavirus. Menschen sind erst ansteckend mit dem Hunter-Virus, wenn die Symptome beginnen. Also wenn wirklich dann dieser grippale Infekt, also erstmal diese unspezifischen Symptome einsetzen und dann macht man auch die Diagnostik. Also dass man einfach guckt, ist es ein Hunter-Virus oder nicht. Und die beginnen eben nicht schon wie beim Coronavirus. Da waren wir ja schon ansteckend, wenn es sich noch keine Symptome gezeigt hatten. Und das war ja eigentlich das Gefährliche oder auch ein Grund dafür, dass es sich so schnell ausgebreitet hat.
Dass man jetzt über das Hunter-Virus redet, das hat mit dem Kreuzfahrtschiff Hondius zu tun. Was ist auf dem Schiff genau passiert?
Ja, das hat man genau ein bisschen aufgearbeitet. Also es ging um den ersten Patienten, der auf dem Schiff krank geworden ist. Das war ein 70-jähriger Niederländer. Der hat ab dem 6. April hat er Symptome gezeigt, diese unspezifischen Symptome, Fieber, Kopfschmerzen, Durchfall. Und dann hat er sich aber doch innerhalb kürzester Zeit sein Befinden sehr verschlechtert und dann ist er tatsächlich am 11. April an Bord gestorben. Und die Ehefrau von ihm, die hat dann später Symptome gezeigt. Das Schiff, das hat zwischendrin noch in St. Helena Halt gemacht. Da sind einige Passagiere von Bord gegangen, unter anderem die Ehefrau. Und der ging es schon ein bisschen schlecht. Die wurde dann nach Südafrika ausgeflogen. Die saß wohl schon im Flugzeug von Johannesburg und sollte danach in die Niederlande zurückfliegen. Und körperlich ging es ihr da schon so schlecht, dass das Personal gesagt hat, so können wir sie nicht mitnehmen. Und sie ist tatsächlich dann ins Spital gekommen in Johannesburg und ist dort verstorben. Dann gab es einen dritten Fall an Bord, also die Ansteckung, die stattgefunden hat, einen dritten Todesfall und da ist dann eine deutsche Frau daran gestorben. Insgesamt gab es auf dem Schiff 8 Infektionsfälle und eben die 3 Menschen sind daran gestorben. Es war auch ein Passagier aus der Schweiz betroffen und er befindet sich auf der Isolierstation des Universitätsspitals in Zürich. Nach der Rückkehr ist er positiv getestet worden. Und seine ebenfalls zurückgekehrte Ehefrau, also sie waren beide zusammen unterwegs. Die Ehefrau ist bisher ohne Symptome. Was unbekannt ist, ist noch, wo sich die Menschen angesteckt haben. Also vermutlich war ja das niederländische Paar, Patient Null nennt man das immer, wenn da eine Ansteckungsreihe losgeht, war zuvor mehrere Wochen in Argentinien und Chile unterwegs. Und eine Vermutung ist, dass sie dort sich irgendwo angesteckt haben, eben direkt an den Nagetieren. Und die Inkubationszeit, die ist 6 bis 8 Wochen lang. Deswegen kann das sein, dass das jetzt eben so spät dann erst ausgebrochen ist.
Am letzten Sonntag ist das Schiff jetzt in einen Hafen auf Teneriffa eingefahren. Wie steht es jetzt um die Passagiere?
Ja, vielleicht um die Größenordnung ein bisschen abzuschätzen. Also in Ushuaia, das war dann in Patagonien, da im Süden von Argentinien, wo das Schiff losgefahren ist, wo alle Leute an Bord gegangen sind, eben unter anderem die beiden Niederländer. Da waren 175 Menschen an Bord und davon waren 60 Crewmitglieder. Und als das Schiff jetzt ankam, also so in St. Helena, hatte ich ja erwähnt, da sind so ungefähr 30 Passagiere von Bord gegangen. Darunter eben die Frau des Niederländers, die in Johannesburg verstarb, und das Schweizer Ehepaar. Und das heißt, dass alle übrig gebliebenen sind dann nach Teneriffa gefahren. Das war auch so ein bisschen politische Geschichte. Oder beziehungsweise kamen da auch Ängste auf. Da war so die Überlegung, wenn es jetzt keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist, hatten die vielleicht Nagetiere an Bord. Und da muss man sagen, dieses Andes-Virus, das wird von der Langschwanz-Zwergreisratte, ein Nagetier mit einem wunderschönen Namen, übertragen. Eben, kennt man überhaupt nicht. Und ist auch wirklich beruhigenderweise dann nur in Chile und Argentinien heimisch. Und was vielleicht in dem Zusammenhang noch interessant ist, dass auch dort die Tiere da untersucht werden. Haben die dieses Hunter-Virus? Welche Sequenz haben die? Also man ist wirklich dabei, jetzt das aufzuarbeiten. Wo kommt das her? Also um es kurz zu machen, wahrscheinlich sind die Ratten nicht von Bord gegangen, aber die Menschen sind sehr geordnet von Bord gegangen. Und das hat unser Korrespondent mitverfolgt. Und da sind wirklich dann die einzelnen Gruppen, also erstmal auf Nationen aufgeteilt worden. Das heißt dann Tendern, wenn man ein Kreuzfahrtschiff im Hafen hat, wurde es erst in so kleine Gummiboote oder diese Tenderboote dann gesetzt und dann wurden die gruppenweise an Land gefahren, dann in rote Busse, wie er beschrieben hat, mit diesen roten Bussen, also wirklich abgeschottet im Prinzip, auch mit Schutzkleidung, also zumindest mit Masken dann zum Flughafen gefahren und dort auch nicht in irgendwelche Passagierflieger, sondern in extra Flugzeuge gesetzt und dann in ihre einzelnen Länder dann zurückgeflogen. Also in die Niederlande sind in mehrere Nationen, aber man kann dann sagen, sie wurden dann auf ihre Länder wieder aufgeteilt. Es waren 19 verschiedene Nationen dabei, also auf dem Schiff. Es war also wirklich eine große logistische Aktion, was sie dann dort gemacht haben. Und dann übrig geblieben sind 34 Crewmitglieder und die fahren das Schiff dann jetzt in die Niederlande, wo das Schiff dann desinfiziert wird.
Du hast gesagt, Passagiere aus 19 Nationen. Also man fragt sich jetzt natürlich, wird jetzt das Virus denn in die ganze Welt verbreitet oder wie geht man mit diesen Passagieren um?
Das ist eine gute Frage und ganz wichtig. Und da kommt, glaube ich, dann auch das hinzu, was wir aus der Corona-Pandemie gelernt haben. Also erstmal ist die WHO dabei, das zu koordinieren. Und der Generaldirektor der WHO war auch wirklich vor Ort in Teneriffa. Also wahrscheinlich, um auch zu zeigen, wir schauen uns das genau an und eben wir koordinieren und beobachten das. Also sämtliche Passagiere und mögliche Kontaktpersonen müssen nun für mindestens 45 Tage in Quarantäne. Also 45 Tage, das sind ja 6 Wochen. Und das ist eben das Problem oder der Nachteil bei diesem Hunter-Virus. Das kann wirklich innerhalb dieser Zeit noch ausbrechen. Das ist eine sehr lange Inkubationszeit. Und deswegen ist der Schutz und die Quarantäne dann auch recht lang.
Und aber weltweit hat man über das Schiff berichtet. Es hat Ticker gegeben, es hat extrem viele Berichte gegeben.
I'm currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
Es ist fast daherkommen in einem schlechten Film. Du hast es ja erwähnt, es sind auch Schweizer an Bord gewesen. Wer ist das gewesen und wie geht es denen heute?
Genau, das war das Ehepaar, also der Mann, der wirklich dann erkrankt ist. Und die beiden, die sind von St. Helena dann zurückgeflogen in die Schweiz. Und erst Tage später, der Mann hat er Symptome verspürt. Und das hat die BAG-Direktorin Anne Levy in der Samstagsrundschau letzte Woche nochmal genau erzählt und hat auch die beiden sehr gelobt, hat gesagt, das war ein vorbildliches Vorgehen. Also der Mann hat Symptome gespürt, wusste, Hunter-Virus gibt es und dann hat er zunächst seinen Hausarzt angerufen, ist auch nicht hingegangen, sondern hat sofort gesagt, ich fühle mich nicht gut, was kann das sein? Und dann ist er halt durch einen Extraeingang ins Unispital Zürich geleitet worden, direkt in die Isolierstation. Das macht man dann, um solche Fälle, also mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. Und er ist jetzt in der Isolationsstation und es scheint ihm recht gut zu gehen. Also man weiß natürlich nicht genau. Es ist Personenschutz, wir wissen da wenig drüber. Was noch erwähnt wurde, es ist ein Schweizer Crewmitglied, entweder auf dem Schiff oder jetzt schon von Bord gegangen, das ist nicht so bekannt. Und ein Mann aus Genf ist zurzeit in Isolation. Er ist dann eine Kontaktperson. Also er hat sich in einem Flugzeug befunden, wo später klar war, da saß jemand mit einer Hunter-Infektion. Und das ist eben diese Vorsorgemaßnahme. Das kennen wir noch aus dem Contact-Tracing vom Corona-Pandemie, dass dann diese Ketten losgehen und dass dann alle, die irgendwie möglicherweise Kontakt hatten, in Quarantäne sollen.
Wenn wir jetzt kurz einen Schritt weg machen, du hast gesagt, das Hunter-Virus gibt es schon lange, im Koreakrieg eigentlich ist das auftaucht. Und jetzt redet plötzlich alle Welt von dem Virus. Wie erklärst du dir das?
Also das ist natürlich Nachwirkung der Corona-Pandemie. Nach der Corona-Pandemie haben wir auch immer gesagt, oder vorher schon, vorher hat es niemand gehört, also auch wenn wir darüber geschrieben haben zum Beispiel, dass Zoonosen heißt das ja, dass eben von Tieren, was auch immer für Viren auf den Menschen überspringen können. Und eben wenn sich ein Virus so verändert, dass es von Mensch zu Mensch überspringen kann, dann gibt es eine Pandemie. Diese Fälle hatten wir auch bei der Vogelgrippe. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, hier getroffen oder noch vorher haben wir einen Podcast gemacht, als die Vogelgrippe auf Kühe übergesprungen ist in den USA und von den Kühen dann ganz vereinzelt mal auf Menschen, aber eben noch nicht von Mensch zu Mensch. Aber das sind alles Ereignisse, da muss man hinschauen. Und da haben wir immer gesagt, es kommen ganz sicher neue Pandemien. Also das sagen die Expertinnen und Experten. Das hat auch damit zu tun, dass die Menschen immer näher in die Lebensräume der wilden Tiere reingehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Viren überspringen, wird immer größer. Und deswegen ist es auch wichtig, dass jetzt die Welt vielleicht mal hinschaut und drüber redet. Aber es ist auch gut, dass man jetzt keine Panik macht.
Wobei, wenn man teilweise Reaktionen gesehen hat, hat es fast ein bisschen panisch gewirkt. Ich frage mich dann auch, sind wir seit Corona vielleicht sogar ein bisschen übervorsichtig geworden oder sind wir endlich vorsichtiger geworden?
Gut, also ich glaube, es ist ein bisschen beruhigend zu wissen, dass jetzt die Behörden und die Wissenschaftler, also die haben natürlich sehr viel gelernt durch die Corona-Pandemie, was da richtig gelaufen ist oder schief gelaufen ist. Und sie können das Geschehen auch gut einschätzen. Sie vergleichen es ja jetzt auch immer mit der Corona-Pandemie. Und was wir jetzt haben, das ist eine große Transparenz. Das ist nochmal wichtig. Ich meine, wir reden jetzt hier miteinander. Wir können sagen, das ist der erste Patient, der sich angesteckt hat, den angesteckt, sowieso Kontaktpersonen bis hin zu irgendwelchen Crewmitgliedern in den Flugzeugen, also die dann vielleicht noch untersucht werden mussten und in Quarantäne sind. Irgendwann wird es, glaube ich, zu groß, dann reden wir nicht mehr über jeden Einzelnen. Mhm. Aber dadurch, dass wir das jetzt schon wissen, ist eine große Transparenz im Vergleich zu Ende 2019. Da war dieses merkwürdige Virus in Wuhan und kam das jetzt vom Markt oder woher, das wissen wir immer noch nicht so genau. So ist alles so, diese Aufklärung, die hat ja eigentlich nicht richtig stattgefunden. Also und das, was wir jetzt haben, große Transparenz, wir haben jetzt die erste Sequenz, schauen genau hin, das ist eigentlich ein großer Vorteil.
Wie finden wir vielleicht auch einen gelasseneren Umgang mit Viren? Was würdest du selber empfehlen?
Also für jeden Einzelnen von uns und ganz persönlich, am wichtigsten ist immer gesunder Menschenverstand, würde ich sagen. Das fängt schon da an. Wenn man selber vielleicht ein bisschen angeschlagen ist, setzt man sich vielleicht im Tram nicht gerade neben denjenigen oder diejenigen, die am lautesten niest oder schnupft. Das wissen wir inzwischen, das haben wir gelernt. Auch selber mal eine Maske tragen, um nicht andere anzustecken oder wenn man selber nicht angesteckt werden möchte. Das gilt vor allem für kranke und ältere Menschen. Das haben wir, glaube ich, gelernt, dass sie empfindlicher sind. Generell Viren sind überall, vollständigen Schutz gibt es nicht und muss es auch nicht geben. Wir haben ja ein gutes Immunsystem. Worüber wir jetzt reden, diese Übertragung, was wir jetzt gesehen haben, das ist äußerst selten. Das muss einem auch wirklich klar sein. Und dass wir nochmal wissen, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Kann man sagen, keine toten Tiere anfassen zum Beispiel. Also es gibt auch, obwohl Tollwut in der Schweiz ausgerottet ist, sind Fledermäuse die einzigen Tiere, die noch Tollwuterreger haben können. Also keine Fledermäuse anfassen, die irgendwo vor einem liegen. Und Thema Nagetiere, auch das Hantavirus gibt es auch in der Schweiz, auch in den Nagetieren. Ist wahrscheinlich nicht so häufig, aber wenn man jetzt eine tote Maus in seinem Stall, im Schuppen findet, im Keller findet, dann ist es wirklich ratsam, nur mit Maske. Also einfach dran denken, es könnte sein, dass da in dem Staub, den ich jetzt aufwirbel, wenn ich das zusammenfege oder auf eine Schaufel tue, Viren drin sind. Aber wie gesagt, das sind wirklich die Ausnahmen. Man muss keine Panik schieben, einfach gesunder Menschenverstand und auch ein bisschen ans Immunsystem denken. Das haben wir.
Danke, Anke.
Ich danke dir, dass ich kommen durfte.
Wer sich noch mehr vertiefen möchte in die ganze Entwicklung rund ums Hantavirus, dem empfehle ich sehr, unser Interview zu lesen mit der Genfer Virologin Isabella Eckerli. Wir verlinken euch das im Episodenbeschreib. Oder auch eine Reportage von Teneriffa, wo eben kürzlich die letzten Passagiere vom Boot gegangen sind, mit ein paar sehr skurrilen Szenen. Auch das verlinken wir euch in den Shownotes. Das war es von «Apropos» für heute. Die Folge produziert hat Valeria Matteo und wir hören uns morgen wieder. Bleibt gesund, bis dann. Ciao zusammen.